Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dobowiszek am Mikrofon herzlich willkommen. Die Bundesregierung erklärt Spanien mit Ausnahme der Kanaren offenbar zum Corona-Risikogebiet. Eine Reisewarnung soll in Kürze folgen, hören wir aus Berlin am Abend. Am Ende der Sendung wollen wir nach Mallorca schalten, dem wohl beliebtesten Urlaubsort der Deutschen, der davon betroffen wäre. Ministerpräsident Markus Söder schlägt sich weiter mit der Testpanne in Bayern herum und die Kultusminister bewerten den Schulstart in Corona-Zeiten. Unser Hintergrund ab 18.40 Uhr blickt auf wachsende Proteste gegen Premierminister Netanyahu in Israel. Und beginnen wollen wir unsere Sendung in Weißrussland, in Belarus. Dort lässt Machthaber Lukaschenko Demonstranten frei. Damit kommt er erstmals EU-Forderungen entgegen. Die Proteste gegen Europas letzten Diktator, wie ihn seine Kritiker nennen, sind damit aber nicht beendet. Ganz im Gegenteil, wie Tilko Gries berichtet, der die Lage in Belarus von Moskau aus für uns im Blick hat.
Die Stadt Soligorsk liegt südlich von Minsk. Dort gibt es ein großes Kaliwerk. Die Düngemittelproduktion ist für die belarussische Volkswirtschaft ein wichtiger Zweig. Am Abend versammeln sich Arbeiterinnen und Arbeiter und wohl auch Einwohner der Stadt unter freiem Himmel vor der Firmenzentrale. Auf den Stufen hinauf zum Eingangstor sind Lautsprecher aufgebaut, es gibt auch ein Mikrofon. Firmenchef von Belarus Kali ist Ivan Galavati. Er stellt sich der Menge aus etlichen tausend Menschen. Bastujem wird gerufen, wir streiken. Trotz der Wut, die viele verspüren lassen, wird nacheinander gesprochen. Es gibt keine Gewalt. Einer aus der Menge erhält das Mikrofon. Stimmen Sie zu, dass es in Soligorsk in den vergangenen Tagen grundlose Gewalt gab, hervorgerufen durch die Einsatzkräfte? Ja, dem stimme ich zu. Das bringt dem Direktor, der zugleich Mitglied des Rates der Republik, dem belarussischen Oberhaus und damit Politiker ist, etwas Applaus. Aber es schließt sich eine zweite Frage an ihn an. Stimmen Sie dem offiziellen Ergebnis der Wahl zu? Lukaschenko 80, Tichanowskaja 10%? Da weicht der Direktor aus, er sei nicht Mitglied der Wahlkommission und werde das nicht kommentieren, er selbst habe für Lukaschenko gestimmt. Dann fordern Mütter die Freilassung ihrer Söhne. Ein Mann beklagt, er habe jahrelang seine Steuern gezahlt und nun werde das Volk im Gegenzug verprügelt. Direktor Ivan Galavati versucht, einen Streik abzuwenden. Alles anzuhalten ist einfach, doch vergessen Sie nicht, wir sind nicht allein. Von uns hängen auch Lehrer und Ärzte und viele andere ab. Er kommt mit seinem Argument nicht durch. Diese Szene zeigt beispielhaft, was inzwischen in Belarus geschieht. Betriebsdirektoren und einige Bürgermeister stellen sich den Menschen und versuchen, sie zum Weiterarbeiten zu bewegen. Ausstände hat es in einer Vielzahl von Betrieben gegeben, darunter große Industriebetriebe. Auf die Forderungen nach ehrlichen Wahlen und einem Rücktritt von Alexander Lukaschenko gehen die Vertreter von Firmen und Staat nicht ein. Es bleibt also ein begrenzter Dialog. Auf den ließ sich der Präsident heute nicht ein. Er ließ sich zeigen, wie er sich um die Bauwirtschaft kümmerte. Zunächst einmal, ich lebe noch und bin nicht im Ausland, wie einige unserer respektierten Oppositionellen behaupten. Welcher ist heute? Der 14.? Fragt er in die Runde. Die demonstrative Bestätigung des Datums soll unterstreichen, dass das Staatsfernsehen keine alten Aufnahmen sendet. Seit dem frühen Morgen sind mehr und mehr Berichte von Freigelassenen bekannt geworden. Einige hatten an Demonstrationen teilgenommen, einige nicht. Die meisten sind im Polizeigewahrsam so schwer misshandelt worden, dass ihre Körper von blauen und roten Flecken übersät sind. Freiwillige versorgen sie. Die wohl unter staatlichem Druck ins litauische Ausland exilierte Oppositionspolitikerin Tichanowskaja veröffentlichte eine neue Videobotschaft. Friedliche Proteste hat die Staatsmacht zu einem blutigen Schlachthaus werden lassen. Die Situation ist kritisch. Für mich und, davon bin ich überzeugt, für jeden Anhänger des Wandels ist das Leben der Menschen das Wertvollste. Es gab den Tag über, soweit bekannt, keine Festnahmen. Das Internet funktionierte. In vielen Städten protestierten Lehrerinnen, Ärzte und andere Berufsgruppen. Am Abend versammelten sich in der Hauptstadt Minsk Tausende vor dem Gebäude der Regierung.
Tilko Gries über die Lage in Belarus, und die war auch oder ist noch Thema in einer Schaltkonferenz der EU-Außenminister, die noch andauert. Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich vor Beginn dieser Konferenz im Saarland zu Belarus heute schon geäußert. Hören wir, was er gesagt hat.
Wir hatten in der letzten Zeit Hoffnung, dass sich die Dinge in Belarus verbessern. Es sind politische Gefangene freigelassen worden. Diese Hoffnungen haben sich jetzt zerschlagen und damit auch der Grund dafür, warum Sanktionen zurückgenommen werden.
Sanktionen also, die nicht gelockert, die nicht zurückgenommen werden können, wie der Bundesaußenminister heute vor Beginn der Konferenz der EU-Außenminister gesagt hat. Peter Kapern in Brüssel, Sie beobachten die Reaktionen auch der EU-Außenminister. Die Sitzung, die läuft, wie gesagt, noch. Klingt das, was Heiko Maas sagt, für Sie nach einem Konsens unter den Außenministern?
Die Beantwortung der Frage fällt mir jetzt relativ leicht, weil vor wenigen Sekunden eine Eilmeldung der Nachrichtenagentur Reuters auf meinem Bildschirm aufgeploppt ist. Und diese Eilmeldung behauptet, dass die Außenminister der Europäischen Union sich darauf verständigt haben, eine Liste weißrussischer Offizieller zu erarbeiten, die mit Sanktionen belegt werden sollen. Reuters beruft sich da auf eine diplomatische Quelle. Das ist bisher nur eine Quelle, die wir dafür haben. Aber sollte dies so zutreffen, und ich glaube sehr stark, dass dies der Fall ist, dann wäre das in der Tat so, dass sich die europäischen Außenminister in diesem Moment darauf geeinigt haben, diese Sanktionsliste zu erarbeiten.
Und wir sind sozusagen live dabei mit Ihnen, Peter Kapern. Es gibt ja nicht nur Sanktionen. Welche Druckmittel haben die EU-Außenminister noch an der Hand?
Naja, es geht natürlich auch darum, ganz stark Stellung zu beziehen und zu sagen, dass die Europäische Union möglicherweise das Wahlergebnis nicht akzeptiert, dass die EU möglicherweise gar Neuwahlen fordert oder aber eine überprüfbare Neuauszählung der Ergebnisse, dass die EU deutlich macht, dass sie die Zivilgesellschaft Weißrusslands deutlich unterstützen wird im Kampf um Meinungs- und Redefreiheit, dass auch Medien unterstützt werden. Das hat der polnische Außenminister bereits angekündigt. Er hat gesagt, sein Land wolle unabhängige Medien im Nachbarland Belarus unterstützen. Und er hat auch gesagt, dass allen jenen, die jetzt aus Weißrussland flüchten müssen und nach Polen kommen, dass denen der Weg zum Arbeitsamt, zum Arbeitsmarkt und zu den Schulen dort offen stehen. Also das sind durchaus deutliche Signale an das Regime in Minsk, den Kurs zu ändern.
Und wie haben Sie bisher die Reaktionen der EU wahrgenommen, als geschlossen, als gemeinsam handelnd?
Naja, es war geschlossen, überwiegend geschlossen, aber es gab eben dieses eine große Fragezeichen, auf das immer wieder hingewiesen worden war, nämlich den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der ja, sagen wir mal, eine doch interessante, um nicht zu sagen innige Beziehung zu vielen Autokraten pflegt und der ja noch kurz vor den Wahlen in Minsk war und dort dann die Aufhebung der letzten noch verbliebenen EU-Sanktionen gegen Belarus verlangt hat. Da hatte man dann natürlich, als sich die Ereignisse in den letzten Tagen entwickelten hier in Brüssel, die Frage auf dem Schreibtisch liegen, ob denn wohl Viktor Orban mitzieht, wenn es um den Beschluss neuer Sanktionen geht. Denn Sanktionen können in der Europäischen Union nur einstimmig beschlossen werden. Und die Eilmeldung, die ich eben zitiert habe zu Beginn unseres Gesprächs, die beantwortet dann die Frage, die die EU-Politiker in den letzten Tagen hier in Brüssel so stark beschäftigt hat.
Und dass sie erst jetzt kommt, deutet auch darauf hin, dass zuvor eine lange Diskussion geführt worden ist in Brüssel. Peter Kapern dort in Brüssel, vielen Dank dafür. Unter Vermittlung der USA haben sich Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate auf eine Normalisierung ihrer Beziehungen geeinigt. Die Palästinenser fühlen sich verraten. Ein bedeutender Akteur in der Region prangert strategische Dummheit an. So fallen die Reaktionen auf den historischen Schritt, so wie er gestern bezeichnet wurde, heute gemischt aus. In den Vereinigten Arabischen Emiraten jedenfalls versuchen die Entscheider, eine kritische arabische Öffentlichkeit zu überzeugen, wie Carsten Kühntop berichtet.
Mag sein, dass die Palästinenser den Deal als Verrat sehen. Die Führung der Vereinigten Arabischen Emirate stellt die Vereinbarung mit Israel und den USA als ein großes Geschenk an die Palästinenser dar. Anwar Gargash, Staatsminister im Außenministerium der Emirate, im Sender Sky News Arabia. Unsere Initiative ist es nicht, den palästinensisch-israelischen Konflikt zu lösen. Das können nur die Palästinenser und die Israelis machen. Aber es ging darum, die Zeitbombe zu entschärfen, die die Zwei-Staaten-Lösung bedrohte. Diese Zeitbombe war Israels Annexion palästinensischer Gebiete, wie es Netanyahu und Benny Gantz im Wahlkampf versprachen. Aus Sicht der Emiratis hat Israel diese Annexionspläne nun gestoppt und wird dafür im Gegenzug normale Beziehungen mit den VAE erhalten. Dies sei ein riesiger Durchbruch, so Gargash. Dass Israel lediglich von einer Suspendierung der geplanten Annexion spricht, drückt Gargash weg. Es gibt viele arabische und regionale Staaten, die Beziehungen mit Israel haben und dabei zwischen der Politik und anderen Bereichen unterscheiden. Und viele von ihnen haben diese Beziehungen aufgebaut, ohne damit etwas in der Region erreicht zu haben. Die VAE beginnen heute damit, ihre Beziehungen zu Israel zu normalisieren, aber mit einem greifbaren Gewinn. Diese beiden Passanten im ägyptischen Gizeh sind nicht beeindruckt. Diesen Deal gibt es schon eine ganze Weile, aber man hat es nicht verkündet. Die meisten arabischen Staaten haben längst so einen Deal mit Israel. Heute haben sie es einfach bekannt gemacht. Und das bringt uns weder nach vorne, noch wirft es uns nach hinten. Viele arabische Staaten haben Deals mit Israel. Sie tun so, als hätten sie keine Beziehungen mit Israel haben sie aber. Was ist der Vorteil solcher Beziehungen mit Israel? Unser Land hat das ruiniert. 1979 war Ägypten das erste arabische Land, das Frieden mit Israel schloss. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi rief gestern Abend Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan an, den Kronprinzen von Abu Dhabi, und gratulierte ihm zum, so wörtlich, historischen Friedensschritt. Auf Twitter schrieb Sisi, er wisse die Anstrengungen derer zu schätzen, die diese Übereinkunft erzielt hätten, um Wohlstand und Stabilität in der Region zu erreichen. Bahrain und der Oman begrüßten die Vereinbarung zwischen den VAE und Israel ebenfalls. Zurückhaltender reagierte Jordanien. Das Königreich hatte 1994 Frieden mit Israel geschlossen. In den vergangenen Jahren sind die Beziehungen allerdings deutlich abgekühlt. Außenminister Ayman Safadi sagte wörtlich, wenn Israel dies als Ansporn sieht, die Besatzung zu beenden, wird es die Region zu einem gerechten Frieden bringen. Wenn nicht, so der Minister, werde dies den jahrzehntealten Konflikt nur vertiefen.
Carsten Kühntop berichtet. Kupferzell war im Frühjahr besonders von der Corona-Pandemie betroffen. Als ehemaliger Corona-Hotspot war die Gemeinde in Baden-Württemberg der erste Ort, an dem das Robert-Koch-Institut eine lokale Corona-Studie durchgeführt hat. Insgesamt werden es 4 RKI-Studien sein, die im Idealfall ein Gesamtergebnis, ein Gesamtbild liefern sollen. Heute wurden erste Ergebnisse vorgestellt in Kupferzell. Gäbe es zwar eine hohe Dunkelziffer, aber es reiche nicht aus, um eine mögliche zweite Welle zu verhindern. Nicole Heidrich berichtet.
Gut 2200 Kupferzeller haben sich testen, untersuchen und befragen lassen. Welche wichtigen Eckdaten dabei herausgekommen sind, hat das Robert-Koch-Institut heute vor Ort in der Hohenloher Gemeinde vorgestellt. Interessant zum Beispiel die vor der Studie unentdeckten Corona-Infektionen vor Ort, erklärt der stellvertretende Präsident des RKI, Lars Schade.
Das eine ist eben, dass die Dunkelziffer nicht so groß ist, wie man oft denkt. Oft sagt man ja, im Grunde hat das alles keinen Sinn mehr, wir sind alle schon infiziert. Die Dunkelziffer ist eben hier um die 4, in Gangelt war sie um die 5. Das wird etwas sein, was an anderen Orten eher vielleicht sogar noch etwas niedriger liegt, manchmal vielleicht auch höher. Aber in dem Rahmen wird sich das vermutlich einpendeln.
Daraus, dass die Dunkelziffer vor Ort nicht höher war, folgert das Robert-Koch-Institut. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, die ja auch bundesweit galten, haben in Kupferzell sehr gut gegriffen. Von Maskenpflicht, Abstandsregelungen bis zur Absage von jeglichen Veranstaltungen. Angefangen hatte in Kupferzell alles bei einem Kirchenkonzert Anfang März. Hierbei infizierten sich mehrere Anwohner mit dem Coronavirus. Auf einmal war die kleine 6000-Einwohner-Gemeinde ein Hotspot, so Bürgermeister Christoph Spieles.
Ja, es war nicht nur beängstigend, was man gehört hat. Das Virus war ja bei uns reell vor Ort. Und jeder kennt irgendjemanden hier bei uns in den Ortschaften, der definitiv mit Covid-19 erkrankt war. Und wir hatten auch leider 3 Todesfälle zu beklagen aufgrund von Covid-19.
Als die Studie Mitte Mai begann, gab es in Kupferzell noch 111 bekannte Fälle. Da waren Maßnahmen wie Testungen und Quarantäne schon in vollem Gange. Bis heute sind es gerade einmal 6 Infektionen mehr, die verzeichnet wurden. Derzeit gäbe es keine Erkrankten. Die Studie zeige also auch, so das Robert-Koch-Institut, dass man so eine Virusübertragung mit den richtigen Maßnahmen unterbrechen kann, sogar in einem besonders betroffenen Ort. Das sei wichtig, verzeichne man doch weltweit täglich viele Neuinfektionen. Eine ernstzunehmende und besorgniserregende Entwicklung, so Schade vom RKI.
Nicole Heidrich berichtete. Eine Dunkelziffer also in Kupferzell, wenn auch nicht so hoch wie befürchtet. Doch insgesamt müssen wir davon ausgehen, dass es überall Dunkelziffern gibt. Umso wichtiger ist es, bereit zu testen, besonders auch all jene, die aus Risikogebieten im Ausland nach Deutschland zurückkehren. Bayern hatte gleich mehrere Teststationen an Autobahnraststätten eingerichtet. Das Problem, über viele Tage hinweg wurden Tausende nicht über ihr Testergebnis informiert, auch nicht jene Reisende, die sich nachweislich mit dem Virus angesteckt hatten. Das kratzt erheblich am Nimbus des bayerischen Krisenmanagers. Aus München, Michael Watzke.
Immer wieder neue Verzögerungen muss die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel verkünden. Bei der Aufklärung der Corona-Testpanne wollte Hummels Ministerium heute Nachmittag eigentlich aktuelle Zahlen veröffentlichen. Beispielsweise dazu, wie viele Getestete mittlerweile über ihr Ergebnis informiert sind. Eigentlich, aber am frühen Abend gab es immer noch keine genauen Daten. Dafür jede Menge Ungereimtheiten. Beispielsweise ließen Mitarbeiter des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit, LGL, wichtige Unterlagen an der Corona-Teststation Donautal-Ost an der Autobahn A3 liegen. Diese Unterlagen waren größtenteils Kontaktbögen, die die getesteten Urlaubsheimkehrer selbst handschriftlich ausgefüllt hatten, mit ihrem Namen, Kontaktdaten und dem Land, aus dem sie eingereist waren. Warum die Kontaktbögen liegen blieben, ob sie vergessen oder als nicht notwendig angesehen wurden, ist bisher unklar. Laut schriftlicher Auskunft des Landratsamtes Passau seien alle wesentlichen Informationen zur Auswertung der Tests und zur Benachrichtigung der Getesteten auch auf anderem Wege erhoben worden. Fraglich ist dann aber, warum die liegen gelassenen Kontaktbögen am Mittwoch plötzlich vor Ort eingesammelt, ins Gesundheitsamt nach Passau gefahren, dort von Polizisten abgeholt und in aller Eile ins Gesundheitsministerium nach München gefahren wurden. Laut Passauer Neue Presse soll es sich um rund 25.000 Kontaktbögen handeln. Bisher kann oder will weder das LGL noch das Bayerische Gesundheitsministerium diese Ungereimtheiten erklären. Das ist nicht nur für die zuständige Ministerin Melanie Hummel, sondern auch für Ministerpräsident Markus Söder peinlich. Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch erklärte im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, sie halte es für einen Fehler, dass Söder seine Gesundheitsministerin nicht entlassen habe.
Also meines Erachtens hätte er sehr viel Anlass gehabt, dieses Rücktrittsangebot der Ministerin entgegenzunehmen, weil da wirklich also im Ressort vieles schiefgelaufen ist und dafür ist eine Ressortchefin verantwortlich.
Möglicherweise schreckte Söder vor dem Schritt zurück, weil es in der sich erneut verschärfenden Corona-Krise schwierig wäre, den wichtigen Posten ohne große Reibungsverluste umzubesetzen. Nun muss Söder allerdings darauf hoffen, dass es keine erneute Panne gibt. Für die trüge dann unzweifelhaft er die politische Verantwortung. Vielleicht ist dem bayerischen Ministerpräsidenten aber auch bewusst, dass er mit der Hauruck-Testaktion an den bayerischen Autobahnen von seiner Ministerin schlicht zu viel zu schnell verlangte. Ursula Münch, die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, sagt dazu,
dass es nicht genügt, die eigenen Mitarbeiter, die eigenen Ressorts anzutreiben und schier Menschenunmögliches zu verlangen und gute Ideen zu haben, sprich Strategien zu haben, wie Söder das gestern ja selbst genannt hat. Die Strategie reicht nicht. Man muss auch die Umsetzung, die Operationalisierung, für die muss man auch sorgen, gerade als Ministerpräsident. Und das war eben dann doch nicht so gut und vor allem nicht so schnell leistbar.
Söder und die bayerische Gesundheitsministerin Hummel hatten gestern versprochen, alle offenen Fragen bis heute zu klären. Doch bisher scheint der Stichtag ohne eine Klärung zu Ende zu gehen.
Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke. Urlauber kehren nach Hause zurück, Familien mit Kindern, Kinder, die inzwischen wieder Ellenbogen an Ellenbogen in vollbesetzten Klassenräumen sitzen. All überall zwar mit Hygiene- und Sicherheitskonzepten, aber weiter mit großen Fragezeichen in den Augen von Eltern, Lehrern und Schulleitern gleichermaßen. Erst recht, weil erste Schulen gleich wieder geschlossen werden mussten. Über die ersten Erfahrungen mit dem neuen Schuljahr in Corona-Zeiten haben mehrere Kultusminister von Bund und Ländern beraten und Gudula Geuter berichtet.
Von Anfang an war das gestrige Treffen im Kanzleramt zur Lage der Schulen in Corona-Zeiten als informeller Austausch geplant. Konkrete Beschlüsse konnten nicht gefasst werden, schon weil nur 7 Kultusminister teilnahmen. Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und der SPD-Co-Chefin Saskia Esken. Es sei ein guter Anfang gewesen, betonte heute Regierungssprecher Steffen Seibert.
Die Bundeskanzlerin möchte dieses Gespräch dann mit allen Kultusministern in einem überschaubaren, sehr überschaubaren Zeitraum fortsetzen.
Das Feld wurde zumindest abgesteckt. In 3 Bereichen wollen Bund und Länder gemeinsam weiterkommen.
Der Anschluss aller Schulen an das schnelle Internet, der Internetzugang, den auch wirklich jeder Schüler bekommen soll in bezahlbarer Form, und die Ausstattung der Lehrer mit den notwendigen Endgeräten.
Bildung ist Ländersache. Die Aufgabe der Digitalisierung hat sich aber auch der Bund zu eigen gemacht, betonte der Sprecher des Bundesbildungsministeriums Stefan Kügle.
6 Milliarden Euro, das ist mittlerweile die Marge, die der Digitalpakt ausmacht, weil wir ja im Zuge der Corona-Pandemie nochmal um 2 500-Millionen-Pakete ergänzt haben.
500 Millionen, so viel soll auch die Ausstattung der Lehrer mit Dienstgeräten kosten. Der Bund werde wohl wieder in Vorleistung gehen, mutmaßt die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Nadine Schön. Vereinbart ist das aber noch nicht. In jedem Fall bleibt viel zu tun. Darüber herrscht breite Einigkeit. Gestern hatte die Initiative D21 eine Studie vorgestellt. Im Deutschlandfunk zog die Geschäftsführerin Lena Sophie Müller eine kritische Bilanz.
Schulen haben aktuell einfach noch keine gute Ausstattung, um digitalen Unterricht durchzuführen. Und das führte dazu, dass die Qualität und inwiefern Schüler unterstützt werden können, sehr stark von den einzelnen Lehrkräften abhängt.
Sie schließt daraus:
Lehrkräfte müssen befähigt werden, die notwendigen Digitalkompetenzen zu haben, damit wir zeitgemäße Bildung auch auf digitalen Wege in Deutschland anbieten können.
Saskia Esken betonte:
Es muss jetzt tatsächlich nicht nur technischer Sachverstand, sondern auch methodisch-didaktischer Sachverstand an die Schulen kommen. Wir müssen Schulentwicklung ermöglichen. Auch dazu haben wir übrigens bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, dass Kompetenzzentren für digitales Lernen errichtet werden sollen mit Unterstützung des Bundes.
Eine verpflichtende, regelmäßige Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern in digitaler Didaktik fordert auch die Stiftung Neue Soziale Marktwirtschaft. Und rennt damit offenbar bei Lehrern offene Türen ein. Die Ausstattung mit Geräten müsse mit Fortbildungen Hand in Hand gehen, verlangte der Chef der Lehrergewerkschaft VBE, Udo Bettmann. Von massiven Defiziten in den Schulen sprach der CDU-Politiker Friedrich Merz. Dass immer noch nicht jede Schule einen WLAN-Anschluss habe, bezeichnete er in der Passauer Neuen Presse als inakzeptabel. Enttäuscht auch vom gestrigen Gipfel zeigten sich Oppositionspolitiker. Jan Korte von der Linkspartei stellte den in Aussicht gestellten 500 Millionen Euro einen Investitionsstau an Schulen von 44 Milliarden Euro gegenüber. Von losen Absichtserklärungen, von Maßnahmen, die viel zu kurz sprengen, sprach Katja Suding von der FDP.
Und Gudula Geuter berichtete, viele der Schülerinnen und Schüler, über deren Schulalltag die Minister beraten haben, waren vermutlich mit ihren Eltern während der Ferien in Spanien. Wie hunderttausende andere Deutsche auch nach dem Lockdown und den ersten Lockerungen auch für Urlaubsreisen, zum Beispiel nach Mallorca. Am Abend hat die Bundesregierung fast ganz Spanien wieder zum Corona-Risikogebiet erklärt. Die letzte Bestätigung dafür bleibt zwar noch aus, sie steht aus, es scheint aber bloß eine Frage der Zeit zu sein. So hören wir auch gerade von unserem Hauptstadtkorrespondenten in Berlin, bis wir das auch auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts und vom Auswärtigen Amt nachlesen können. Wir schalten zu unserer Kollegin Franka Welz auf Mallorca. Noch sind die Sommerferien ja nicht in allen Bundesländern zu Ende. Von wie vielen deutschen Urlaubern in Spanien gehen Sie derzeit aus?
Also das ist tatsächlich nicht ganz einfach abschließend zu sagen, aber was wir von der spanischen Tourismusindustrie gehört haben, ist, dass wohl so um die 27.000 Betten auf Mallorca belegt sind, der Großteil davon mit deutschen Urlauberinnen und Urlaubern, weil man ja in der Regel dann auch gleich mit der ganzen Familie kommt. Aber das ist schon deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Also man hat jetzt hier so momentan, fährt man so, wenn es gut läuft, mit halber Kraft sozusagen in den Sonnenuntergang. Und das kann jetzt halt womöglich noch weniger werden, wenn diese Reisewarnung tatsächlich greift.
Die letzte Bestätigung steht noch aus, das habe ich ja auch gerade gesagt. Dahinter steckt auch, dass die Bundesregierung mit der spanischen Regierung erst einmal sprechen möchte. Was wissen Sie darüber?
Also das gehört natürlich in der Regel einfach zum guten Ton, dass bevor solch schwerwiegende Entscheidungen mit einer so großen Tragweite gefällt werden und offiziell gemacht werden, dass man die andere Seite zumindest informiert. Andere Regierungen machen das nicht so gerne, wenn ich mal über den großen Teich schaue. Aber die Bundesregierung hält sich da im Grunde an die diplomatischen Gepflogenheiten, dass man gerade wenn man auch befreundet miteinander ist, Spanien ist ja auch ein wichtiger Partner, auch auf europäischer Ebene, dass man da auf jeden Fall erstmal das Gespräch sucht. Das wird wohl jetzt demnächst passieren. Und dann, aber wenn das dann erfolgt ist, dürfte dann das Ganze auch offiziell gemacht werden.
Was wird diese Reisewarnung, wenn sie denn kommt, und die Erklärung zum Risikogebiet für die Rückkehrer aus Spanien bedeuten?
Also das heißt vor allem, dass sich alle, die jetzt hier sind, über die Logistik Gedanken machen müssen, wie sie sich noch hier vor Ort testen lassen wollen vor ihrer Rückreise, damit sie dann idealerweise mit einem negativen Corona-Testergebnis im Gepäck in Deutschland einreisen können, das dort dann ihrem zuständigen Gesundheitsamt vorlegen und damit dann den Gang in die zweiwöchige Quarantäne vermeiden können. Das steht im Übrigen auch mir bevor, denn ich bin jetzt ja auch mitten im Herz des Risikogebiets sozusagen. Da muss man eben aufpassen, dass dieser Test bei Einreise in Deutschland nicht älter als 48 Stunden ist. Und ansonsten heißt es eigentlich zu sehen, dass man sich hier eben so sicher wie möglich bewegt, um eben zu vermeiden, noch in irgendwelche Ansteckungsherde hineinzugeraten.
Gibt es denn bereits die Möglichkeit, zum Beispiel sich an den Flughäfen testen zu lassen? Was konnten Sie da schon in Erfahrung bringen?
Also hier in Spanien ist es nicht der Fall, soweit ich das gesehen habe. Hier muss man sich dann tatsächlich Testeinrichtungen in seinem jeweiligen Ort suchen. Also in Madrid, wo ich ja eigentlich stationiert bin, gibt es eine Reihe von Kliniken und Zentren, die das machen, wo man dann ganz normalen Termin macht. Das kostet dann auch einen bestimmten Betrag. Und dann wird das dann aber auch so zeitnah gemacht, dass man dann auch das Ergebnis hat, bevor man hier abreist. Das ist ja immer das Problem an den Tests am Flughafen. Das sehen wir ja auch mit den Schnelltests in Deutschland, die man nach Ankunft dort machen kann, zum Beispiel am Frankfurter Flughafen. Das ist mit langen Wartezeiten verbunden. Dann muss man, bis man überhaupt getestet wird, dann muss man nochmal 3 bis 4 Stunden warten, bis man das Ergebnis überhaupt hat. Das ist natürlich, wenn ich hier einen Flug zu einer fixen Zeit gebucht habe, ein großes Problem. Dann kann ich ja nicht irgendwie 6, 7 Stunden vorher zum Flughafen in Palma de Mallorca gehen und dann hoffen, dass das Ganze rechtzeitig über die Bühne geht. Also wer sich an Flughäfen testen will, sollte das nach Möglichkeit bei Ankunft machen und nicht vor der Abreise, wenn es dann bei Abreise überhaupt möglich ist. Darüber hinaus spricht noch ein anderer Punkt gegen die Tests in Spanien, denn zum Beispiel in Madrid, wenn ich mich da jetzt testen lassen will, muss ich natürlich auch vor Ort warten, in einer Schlange stehen und unter Umständen mit Leuten, die eben auch das Virus in sich tragen könnten.
Auch also das,
die
Chance, sich Franka dann Welz in Deutschland, ne? Könnte noch ein Risiko bergen und das müssen wir auch weiter beobachten. Spanien-Korrespondentin Franka Welz, die gerade auf Mallorca ist, vielen Dank für diese ersten Einschätzungen. Und wohl dem, der während einer Pandemie eine Krankenversicherung hat, in Deutschland eine Selbstverständlichkeit, eigentlich doch die Zahl derer, die keinen Krankenversicherungsschutz hat, die steigt, wie Volker Findhammer berichtet.
Es ist tatsächlich ein Thema, das regelmäßig aufschlägt, und vor der Einführung der gesetzlichen Pflicht zur Krankenversicherung sahen die Zahlen noch schlechter aus. Nach den alle 4 Jahre durchgeführten Erhebungen des Statistischen Bundesamtes im Rahmen des Mikrozensus war die Zahl der Menschen ohne Absicherung von geschätzten 105.000 Personen im Jahr 1995 auf über 150.000 Personen 1999 und 188.000 Personen im Jahr 2003 angestiegen. Die Betonung muss dabei auf geschätzt liegen, weil es ob verschiedener Umstände gar keine Möglichkeit gibt, die Zahl exakt zu erfassen. Die steigenden Zahlen damals, die sich vor allem auf das schwierige konjunkturelle Umfeld zurückführen ließen, waren aber der Grund für eine Gesetzesreform im Jahr 2007. Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz wurden alle Bürger, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung hatten, in die Versicherungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung einbezogen. Und auch die privaten Krankenversicherungen wurden verpflichtet, für Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zuvor privat krankenversichert waren und sich den Versicherungsschutz aus welchen Gründen auch immer nicht mehr leisten konnten, zumindest in einem Basistarif versichern zu können. Deshalb gilt seit dem Jahr 2009 eine allgemeine Versicherungspflicht in Deutschland.
Das heißt, niemand muss ohne Krankenversicherung sein. Selbst wenn jemand noch nie eine Krankenversicherung hatte, dann hat er das Recht, sich eine gesetzliche Krankenversicherung der Wahl auszusuchen und dort Mitglied zu werden und einen Versicherungsschutz zu bekommen.
Sagt Florian Lanz, der Sprecher des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung GKV. Dennoch ist die Anzahl der Menschen wieder gestiegen, die aktuell ohne einen Versicherungsschutz sind. Das Statistische Bundesamt geht im aktuellen Mikrozensus von Ende Juli von 143.000 Menschen ohne Krankenversicherung aus.
Volker Finthammer am Ende unserer Sendung. Mein Name ist Mario Dobowiszek und ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Bleiben Sie gesund.